Und ich möchte euch jetzt einladen, den Start zu wagen in eine lose Sommerpredigtreihe. Ihr habt es da vorne mit dem Titel vom König geliebt. Und in dieser Predigtreihe geht es ja um das Hohelied Salomos. Wir waren ja unter anderem in den Ferien. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, Monika und ich. Und wir hatten wieder mal ein bisschen Flitterwochen genossen. Und in dieser Zeit habe ich hier verraten, dass wir daran denken, eine kleine Predigtreihe zu machen über das Hohelied. Und sie hat mich dann ganz lange und stutzig angeschaut. Wollt ihr das wirklich? Ich werde euch dann später sagen, warum sie so ein bisschen gezögert hat. Das Hohelied Salomos ist ein besonderes Buch im Alten Testament. Und unter Salomo erreichte, oder unter dem König Salomon erreichte ja das Volk Israel ihre größte Ausdehnung und die größte Blütezeit. Der Reichtum Salomos damals zum Beispiel, der war weltbekannt und sprichwörtlich. Es heißt in der Bibel, dass es damals zur Zeit, als Salomo König war, der dieses Lied verfasst hat, dass es so viel Silber gab wie Steine in Jerusalem. Er pflegte Handelsbeziehungen schon damals bis nach Indien oder nach Afrika. Aber auch seine Weisheit war sprichwörtlich und weltbekannt. Salomo, so lesen wir in der Bibel, hat 3000 Sprüche gedichtet und 100 Lieder. Und das Hohelied wird genannt das Schönste von all den Liedern. So steht es auch in vielen Bibelübersetzungen am Anfang. Das Schönste aller Lieder. Und in diesem Lied beschreibt der Salomo einen König und er meint sich selber, der um ein ganz einfaches Bauernmädchen wirbt mit dem Namen Sulamit. Und dieses Bauernmädchen lässt sich dann ganz scheu und etwas verlegen in diese Beziehung ein und entdeckt immer mehr den Charakter des Königs. Oder wir können auch sagen, dieses Hohelied Salomos besingt die Schönheit der Liebe in einer reichen Fülle von Bildern und Formulierungen. Und zwar aus dem Bereich der Geografie, aus dem Bereich der Pflanzenwelt, der Tierwelt, auch aus dem Bereich Bilder braucht er der Architektur und auch der Kunst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Hohelied Salomos lest. Vielleicht ist uns manchmal diese Sprache ein bisschen zu blumig und ein bisschen übertrieben. Ich sage ganz offen, ich habe in den letzten Wochen, wo ich mich ein bisschen tiefer in dieses Buch hinein versenkt habe, gerade diese Sprache wie noch nie schätzen gelernt. Obwohl ich sie nicht angenommen habe für mich selber. Also ich sage euch, ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich sage nicht zu Monika zum Beispiel, deine Augen hinter deinem Schleier sind wie Tauben. Ich sage auch nicht zu ihr, zum Beispiel, dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gileads ins Tal herunterzieht. Ich glaube, sie hätte es auch nicht so gerne, so ich sie kenne, wenn ich plötzlich so anfangen würde zu reden. Und doch, diese Sprache im Hohelied, die hat es schon in sich. Warum? Diese Sprache vom Hohelied, die spricht eben nicht nur unseren Verstand an oder unseren Intellekt an, sondern sie spricht vor allem auch unser Herz an. Es ist eben eine Liebessprache, eine Herzenssprache. Und ich hoffe, dass wir den Zugang finden, auch jetzt eben zu diesem Teil des Wortes Gottes. Und so lese ich uns die ersten Verse jetzt vor. Und ihr dürft es auch mitlesen oder mithören. Das Hohelied Salomos ab Vers 1 im ersten Kapitel. Es beginnt und heißt das Schönste aller Lieder von Salomo. Und jetzt sagt die Sulamit zum König im zweiten Vers, komm! Und küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, zieh mich dir nach. So laufen wir. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Ich freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, sagt jetzt Sulamit weiter, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an und setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Soweit die erste Kostprobe vom Anfang des Hoheliedes. Und weil dieses Hohelied wirklich ein außergewöhnliches Buch ist in der Bibel, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es hilfreich, wenn ich bei der ersten Predigt zuerst ein paar Vorbemerkungen mache zu der Frage, um was geht es denn eigentlich in diesem schönsten aller Lieder? Ich möchte hier drei Dinge erwähnen. Erstens, schon bereits am Anfang der Bibel wird uns gesagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat als einen Mann und eine Frau. Und gerade das Hohelied führt uns dieses Bindeglied zwischen Mann und Frau vor Augen, führt uns das Geschenk von Gott, man könnte auch sagen, das Wunder der Liebe zwischen Mann und Frau vor Augen. Ganz einfach gesagt, das Hohelied ist ein Liebeslied zwischen einem Geliebten und einer Geliebten. Und es scheint mir ganz wichtig, dass wir das so stehen lassen, primär. Das ist die erste Bedeutung dieses Buches. Es ist ganz einfach ein, man könnte auch sagen, ein menschliches Liebeslied. Und auch das ist Gottes Wort. Und deshalb will uns auch dieses menschliche, ich sage noch einmal, Liebeslied uns ermutigen, auch in unseren Liebesbeziehungen, wo wir drin sind, oder vor allem auch in unseren Ehen, dass sie nicht einschläft, die Ehe. Dass sie nicht irgendwie langweilig wird mit den Jahren. Es hat viele Impulse drin in diesem Liebeslied, die auch unsere Liebesbeziehungen, wo wir vielleicht seit Jahren drin sind, wieder neu beleben können. Ich lese im Moment gerade ein Buch von wahrscheinlich dem bekanntesten evangelikalen Apologeten in unserer Zeit, Timothy Keller, ist weltbekannt, er schreibt auch ein Buch über die Ehe. Und er sagt darin, ich zitiere wörtlich, die Ehe ist von Gott her etwas vom Wunderbarsten und auf der anderen Seite sagt er auch etwas vom Schmerzlichsten. Und deshalb war es nie so wichtig wie in unserer Kultur, dass wir die Ehe hochhalten und für sie werben. Ich finde das ein schöner Satz. Dass wir die Ehe hochhalten und auch in unserer Zeit für sie werben. Und das Spezielle am Hohelied ist, und das sage ich bewusst schon am Anfang dieser Reihe, das Hohelied beschreibt vor allem auch den Spannungsaufbau der Liebe zwischen zwei Verlobten. Wenn wir es genau lesen, bis in die letzten Kapitel merken, die sind noch nicht verheiratet. Es gibt natürlich verschiedene Auslegungen, aber ich halte mich da immer wieder auch an Gerhard May, einer der renommiertesten Ausleger. Der zeigt ganz sauber auf, die beiden, die sind noch nicht verheiratet. Das heißt, die endgültige Vereinigung ist noch nicht da. Sie kommt aber immer näher und das gibt einen Spannungsaufbau. Und darin unterscheidet sich das Hohelied ganz markant von Hollywood. Wie läuft's bei Hollywood? Oft schon nach dem ersten flüchtigen Kontakt springt man ins Bett. Ich habe letzte Woche so mal so um 8 Uhr war es, glaube ich, im Fernsehen ein bisschen herumgezappt. Ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Sah ich plötzlich, da ist ein Hochzeitsantrag. Die Frau sitzt auf dem Bett. Und er, wie sich's gehört, auf den Knien vor ihr und bittet, ich möchte dich um jeden Preis heiraten, hat ein Geschenk mit dem Ring schon dabei, dann kleine Spannung, sie wartet ein bisschen und dann sagt sie ja. Und was passiert das? Innerhalb von wenigen Minuten, sie sitzt ja schon auf dem Bett, sie kippt dann retour und er steigt auf sie hinauf und sie beginnen leidenschaftliche Sexualität. Innerhalb von wenigen Minuten. Das ist Hollywood. Das ist Hollywood. Großer Unterschied zum Hohelied, da finden wir keine flüchtigen, keinen oberflächlichen Liebeskick. Das Hohelied gleitet nie ab ins Ordinäre. Obwohl ich mich sagen lasse, schon damals gab es entsprechende Literatur, nicht erst heute, schon zur Zeit Salomos, sehr ordinär über Sexualität und so weiter. Aber im Hohelied wird uns eine Braut beschrieben, die sich rein behalten will, die sich aufsparen will. Und dann dem Bräutigam in der Ehe mehr zu schenken. Ich gehe von dem immer wieder aus. Ich weiß, es gibt auch andere Auslegungen, aber wir sehen das immer wie bis zum Schluss. Und so ist das Hohelied auch ein Lehrbuch für Verlobte. Und es lohnt sich, diesem Ideal nachzueifern. Ich war ja jahrelang in meiner frühen Tätigkeit der jüngste Pastor in einem Gemeindeverband. Und da hatte ich natürlich viele Trauungen und viele Hochzeitsvorbereitungen. Ich habe einiges erlebt. Ich wage es heute ganz mutig und laut zu sagen, es lohnt sich noch heute, diesem Ideal nachzueifern, das wir finden im Hohelied. Also das Erste, es ist ein Liebeslied, dieses Hohelied, zwischen Geliebten und einer Geliebten und einem Geliebten. Aber zweitens ist ein wichtiger Punkt, man darf dieses Hohelied natürlich auch messianisch deuten. Ich zitiere wieder Gerhard Meyer, den ich sehr schätze, der sagt so schön, das Hohelied im Alten Testament hat dem Neuen Testament in vielen Stellen vorgearbeitet. Schön ausgedrückt. Schon im Alten Testament wird ja das auf Israel gedeutet und jetzt im Neuen Testament finden wir mehrere Bibelstellen, die die enge Verbindung von Jesus und seinen Jüngern, von Jesus und seiner Gemeinde vergleicht mit Braut und Bräutigam. 2. Korinther 11, Vers 2, ich zitiere jetzt nur eine Stelle heute, es gibt noch mehrere andere, ganz eine schöne, wo Paulus im Neuen Testament sich als Brautvater bezeichnet. Und er sagt dort in 2. Korinther 11, Vers 2, wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Manne anvertraut, so habe ich euch, ihr Gläubigen, mit Christus, und jetzt kommt's, verlobt, um euch als unberührte Braut ihm zuzuführen. Also wir leben als Christen in einer ganz ähnlichen Spannung wie diese zwei Verlobten hier im Hohelied. Wir sind zwar mit Christus bereits verlobt, wir haben gewissermaßen schon den Ehering oder den Verlobungsring durch den Heiligen Geist, aber die endgültige Vereinigung ist noch nicht da. Sie kommt näher. Aber dieses Einssein mit Jesus im Moment, das ist noch unvollkommen. Wie hier im Hohelied. Das erleben wir ja auch. Warum erleben wir das? Ganz einfach, weil wir Jesus, obwohl wir ihn lieben, nicht sehen mit unseren Augen. Weil Jesus, obwohl wir ihn lieben, nicht hören können mit unseren Augen. Oder habt ihr schon einmal Jesus wirklich mit euren Ohren gehört? Vielleicht einige, ich noch nie, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist noch eine unvollkommene. Wir sind erst verlobt. Kennen wir alle, wir sind manchmal in Situationen drin, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir Wegweisung suchen. Und wir spüren die Gegenwart von Jesus einfach nicht. Und deshalb ist diese Beziehung zu Jesus, die wir jetzt pflegen, mit ihm immer auch eine angefochtene Beziehung, immer auch eine umkämpfte Beziehung. Und gerade darin finden wir im Hohelied immer wieder auch Ermutigung und Wegweisung. Und noch das Letzte, ihr habt es jetzt eingeblendet, danke vielmals. Das ist mir auch noch eine wichtige Frage. Wie kann man das Hohelied wirklich gewinnbringend verstehen? Wenn ihr im Internet schaut, gibt es ja ganz abstruse, ein abstruses Verständnis vom Hohelied. Wie können wir es aber gewinnbringend verstehen? Ich sage es noch einmal, das Hohelied, das glauben wir, ist ein Teil vom Wort Gottes. Und auf der anderen Seite ist es ein Poesiebuch. Ich weiß nicht, ob es diese Sulamit wirklich gab, diese Liebesbeziehung. Und wenn sie sie gab, und das ist der Grund, warum Monika gesagt hat, wollt ihr wirklich darüber predigen, diese Sulamit, wenn sie sie wirklich gab, das war doch eigentlich eine arme Frau. Wie viele Frauen hat denn der Salomo? Die Bibel sagt es uns. 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Monika hat mir gesagt, die armen Frauen. Die durften vielleicht ein paar Stunden zu ihm und dann waren sie im Harem und Eifersucht. Und das war zum Teil wirklich schlimm. Und Salomo ist ja auch daran letztendlich gescheitert. Aber trotzdem, es ist Gottes Wort. Auch diese Poesie über die Liebe. Und jetzt gibt es ein Auslegungsprinzip. Und es ist das Gleiche, wie wir es auch kennen von der Offenbarung her. Jede Auslegung des Hoheliedes muss auch mit Aussagen aus anderen Teilen der Bibel im Einklang stehen. Und es gibt tatsächlich im Hohelied mehrere Bilder und Aussagen, die keine Entsprechung haben in anderen Teilen von der Bibel. Und was machen wir mit diesen? Die lassen wir einfach stehen. Als Liebeslied. Aber man kann nicht alles vergeistlichen, was im Hohelied steht. So, und jetzt lade ich euch ein, dass wir einsteigen, zum Teil Vers für Vers. Zuerst geht es um die Sehnsucht der Braut. Es geht um die Einzigartigkeit des Königs, der da vor Augen geführt wird. Vers 2 blende ich ein und könnt's mitlesen. Als erstes sagt die Sulamit zum König, komm, küss mich immer wieder. Was bedeutet das? Komm, küss mich immer wieder. Mit dem Küssen können wir alle, vor allem auch unserem Herzen, Ausdruck verleihen. Und zwar so Ausdruck verleihen, wie wir das mit Worten allein nicht richtig können. Denn das Küssen ist eben auch eine Sprache des Herzens, die sich körperlich ausdrückt. An dem nächsten Sonntag werden wir, wie gehört, ja eine Kindersegnung haben. Und das passt. Das Küssen, das ist eine Sprache, die ein Säugling schon versteht. Und deshalb knutschen die Eltern ja ihren Säugling wie Weltmeister. Und wenn es noch ältere Geschwister gibt, dann helfen die mit. Was wird da geknutscht? Ein Säugling geküsst. Küss mich immer wieder. Und was passiert beim Säugling? Der Säugling versteht noch nichts, kann noch nicht reden, aber diese Sprache versteht ein Säugling. Ein Säugling reagiert auf dieses Küssen. Mit einem Lächeln oder vielleicht mit einem Gurgeln, weil es noch nicht reden kann. Küss mich immer wieder. Das ist eine uralte Gewohnheit zwischen Verliebten. Und darf ich euch jetzt ein bisschen herausfordern? Ich bin ja selber auch schon länger verheiratet. Wie steht es damit bei uns, die wir schon länger verheiratet sind? Mit diesem Küssen. Nach 30 Jahren sagt ihr das einander noch. Komm, küss mich immer wieder. Und sagen, ja, okay, das war, jetzt ist vorbei, jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Ich liebe einen Vers auch von Salomo, nicht aus dem Hohelied, sondern aus den Sprüchen, wo er sagt, genieße die Frau deiner Jugend. Dieser Vers hat für mich jetzt im hohen Alter Bedeutung bekommen. Genieße die Frau deiner Jugend. Vielleicht ist diese Liebe nicht mehr so hormongesteuert wie am Anfang, aber sie darf doch tief sein. Küss mich immer wieder. Versteht mich recht, man muss das nicht demonstrieren vor allen. Ich weiß von einer Gemeinde, wo ich Einblick hatte, da war ein Ehepaar, die hatte dauernd Zoff zu Hause. Und wenn sie in Gottesdienst gingen, haben sie sich demonstrativ die Hand gehalten, um allen zu zeigen, wie gut wir es haben. Da geht man wieder zurück und es ist Zoff. Nicht so. Man kann das auch im Verborgenen machen. Küss mich immer wieder. Darf ich euch fragen, was empfindet ihr dabei? Ist doch der liebste Mensch, der uns so viel Geduld mit jetzt hatte, das tut doch noch heute gut. Wir gehen zum nächsten Vers, Vers 3. Da sagt die Sulamit, der Duft deiner Salben betört mich, verzaubert mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Was heißt das? Schon damals gab es eine sehr, sehr hochentwickelte Kultur in der Zubereitung von herrlich duftenden Salben und Parfüms. Habe ich mir sagen lassen. Natürlich vor allem in den Königshäusern, bei den Reichen, nicht bei den Armen. Die hatten weder Zeit noch Geld für das. Aber es gab eine hochentwickelte Kultur von der Zubereitung von herrlich duftenden Salben. Der Duft deiner Salben betört mich, und das ist noch heute so. Wer gut duftet, dessen Gegenwart ist doch für uns angenehm und sympathisch. Ist doch so. Gut, heute muss man das den Teenagern nicht mehr sagen. Die duschen heute jeden Tag zweimal. Ich bin noch in einer anderen Zeit aufgewachsen, im letzten Jahrtausend, und einige von euch auch. Mit 10 Geschwistern, wisst ihr, wie das bei uns ging? Samstag war Duschtag in der Badewanne. Der Vater hat das Teig genommen, später Nachmittag kam er dann vom Büro, weil er ein eigenes Geschäft hatte, war ja Samstag immer Arbeitstag, kam er aus dem Büro und hat uns, vor allem Burschen, da durchgebadet. Das Wasser war am Schluss dann nicht mehr so ganz sauber. Und der Duft sollte dann halten, eine ganze Woche bis zum nächsten Samstag. Und heute duschen sie, was das Zeug hält. Ist ja auch gut so. Und es gibt auch einen Trick, wenn jemand nicht gut duftet, was machen wir da, um das zu ändern? Ja, wir schenken dieser Person einfach ein teures Duschmittel oder Parfüm. Also ich bekomme von meinen Kindern, auch von einer Frau, immer wieder mal ein teures Duschmittel. Vielleicht ein kleiner Wink, weiß es nicht. Jedenfalls ist es noch heute so, wer gut duftet, dessen Gegenwart ist angenehm. Und jetzt gibt es hier wirklich auch eine tiefe geistliche Bedeutung. Im Alten Testament war es so, und deshalb heißt es hier, dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Im Alten Testament war es so, dass der Name von jemandem galt oft auch als Ausdruck seines Charakters. Das war oft ganz eng verknüpft. Name bedeutet auch Charakter von einer Person. Und das gilt jetzt im ganz Besonderen, seid ihr einverstanden, für Jesus. Und darum hat Jesus so viele verschiedene Namen. Weil er so viele positive Charaktereigenschaften hat. Ich möchte es nur an einem Beispiel heute zeigen, aus Jesaja 9. Wo der Messias, wo Jesus die Geburt angekündigt wurde. Da heißt es unter anderem von Jesus, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Das zeichnet sein Wesen aus, sein Duft aus. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Darin ist er gut. Jesus ist der Spezialist noch heute für gute Lösungen. Die Frage ist, nehmen wir diesen Rat von ihm an, suchen wir ihn? Oder rennen wir nur zu Dr. Google? Das geht ja schnell. Habe eine Frage, ich gehe zu Dr. Google. Ich habe manchmal eine technische Frage meinem Sohn, der IT-Lehre macht, und der sagt immer, Papi, schau doch im Google. Dr. Google weiß alles. Und unser Problem ist oft, wir wollen eben Dr. Google, das heißt, wir wollen oft Schnelllösungen, Instantlösungen. Und Jesus ist da manchmal nicht so begeistert von diesen Schnelllösungen, habt ihr das schon gemerkt? Jesus will nachhaltigen Rat geben, wenn ich dieses Wort einmal brauchen darf, nachhaltigen Rat. Jesus gibt oft so Rat, er zeigt uns nur einen Schritt nach dem anderen. Und wir wollen immer die ganze Instanzlösung und möglichst schnell. Und trotzdem ist er ein wunderbarer Ratgeber. Auch in Bezug auf dieses Thema der Liebe zwischen Mann und Frau. Ich habe euch schon vorhin kurz erwähnt, dass ich früher viele Trauungen hatte und viele Gespräche mit Paaren, die heiraten wollen. Auch jetzt haben wir noch Ehevorbereitungsseminar. Ich habe viele Geschichten gehört, auch seither. Geschichten, wo man diesen Rat nicht sucht, wo man sich selber einen Mann angelt oder eine Frau angelt. Ach, was ist das für ein Schmerz auch in der Seelsorge? Die Ehe ist kaputt. Und wir Leute sagen müssen, und eigentlich habe ich überhaupt nicht nach Gottes Willen und nach Rat gefragt bei der Partnerwahl. Wie schmerzlich ist das? Aber es gibt auch das andere. Manchmal muss man lange warten. Ich nenne euch zwei Beispiele, die ich erlebt habe. Das erste Beispiel, da kommt eine junge Frau, damals noch in der Jugendgruppe, so gegen 30, eine attraktive Frau, und sagt zu mir einmal in einem Gespräch, Matthias, warum klappt es bei mir nicht mit der Liebe? Will einfach nicht klappen. Kurze Zeit später kommt ein Mann, ebenso in der gleichen Preislage vom Alter. Er sagt, im Beruf, überall habe ich Erfolg. Aber mit der Frage der Partnerwahl, es will einfach nicht klappen. Heute sind die beiden verheiratet miteinander, haben eine wunderbare Familie. Also ich habe da nichts eingefädelt, ist mir zu gefährlich. Aber sie haben mich dann gefragt, bevor es so weit war, was meinst du dazu? Du kennst ja beide, habe ich gesagt, Halleluja! Das passt von meiner Sicht her. Heute eine wunderbare Familie. Ein anderes Beispiel, ich hatte ja mehrere Jahre auch Kinderlager im Berner Oberland und da hatte ich immer gute Mitarbeiter. Und einer der Mitarbeiter, das war so ein richtig einheimischer Oberländer. Feiner Mann, aber ganz wortkarg, der hat fast nichts geredet. Er war schon gegen 40. Und dann haben wir, wenn die Kinder im Bett waren, dann sind die Mitarbeiter zusammengesessen und die haben den manchmal ein bisschen, wie sagt man denn, hochgenommen oder gehelkt. Und haben ihm gesagt, Werner, er heißt anders, Werner, schaust du eigentlich Frauen auch an? Du solltest mal ein bisschen um eine Frau umsehen, solltest mal ein bisschen in die Stadt gehen, wo es Frauen hat. Und dieser Werner, der anders heißt, ich weiß nicht, gut, er hat nichts gesagt. Lager für Lager. Aber wisst ihr, was der Heiland gemacht hat? Und da ist eben gut, der wunderbare Ratgeber. Er ging nicht in die Stadt, um Ausschau nach einer Frau zu haben. Aber der Heiland hat eine aus der Stadt zu ihm auf die Alp geschickt. Und das hat gefunkt. Und sind jetzt seit Jahren verheiratet. Ich finde es eine herrliche Familie, wenn man die sieht, mit, auch mit ihren Buben, die sie jetzt haben. Er ist auch in dieser Frage ein wunderbarer Ratgeber. Was duftet weiter noch von Jesus im Jesaja 9 schon, als seine Geburt angekündigt wird? Dort heißt es, man nennt ihn ewiger Vater. Wir könnten sagen, Jesus ist Spezialist im Vatersein. Er gibt stabile Geborgenheit. Und das sagen uns ja schon die Pädagogen. Kinder, aber wir Menschen, wir brauchen Väter, wir brauchen Stabilität. Wir brauchen Väter, die da sind und nicht abhauen oder weggeschickt werden, wie es heute auch oft der Fall ist. Braucht schon ein Kind, brauchen auch wir. Wir brauchen stabile Geborgenheit, damit wir uns in unserem Menschsein gesund entfalten können. Weiter Geruch, der von Jesus ausgeht. Ich bin immer noch bei einem Vers aus Jesaja 9, wo es heißt, nur exemplarisch, man nennt ihn Friedefürst. Was für einen herrlichen Geschmack. Von Jesus geht Friede aus. Und ich kenne das aus meinem Leben. Wie oft sind wir so unruhig und wie schnell und wir sind getrieben, wir haben Sorgen. Nehmen wir es in Anspruch immer wieder, auch in unserem Getriebensein, auch wenn wir so unruhig sind. Jesus ist der Friedefürst. darf euch eine schöne Geschichte erzählen von einer Frau, die oft da im Gottesdienst sitzt. Sie ist jetzt in den Ferien, aber sie hat mir die Erlaubnis gegeben, diese Geschichte zu erzählen, weil sie selber nicht da ist. Sie ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen. Und als sie zu Jesus fand, hat ihr Mann richtig Freude gehabt. Wisst ihr warum? Er hat gesagt, du bist so anders. Früher warst du so schnell nervös und an der Decke. Und seit du jetzt mit Jesus gehst und in die Hefe gehst, wie er das sagt, bist du viel ausgeglichener, viel ruhiger. Mit dir ist es viel schöner, zusammenzuleben als in den letzten 40 Jahren Ehe. Er war noch nie da. Und jetzt sagt dieser Mann plötzlich, er ist so in den letzten Jahren vor der Pensionierung, das sind oft so die schwersten Berufsjahre, der Druck steigt am Arbeitsplatz und er sagt, es gibt manchmal so Probleme, ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Dann sagt er zu seiner Frau, weißt du was, Schatz, jetzt müssen wir etwas Neues machen. Ich nehme jeden Abend jetzt deine Hände und wir beten zu diesem Jesus und alles, was mich bewegt, das übergeben wir jetzt ihm. Wir machen das jetzt. Schon seit Wochen. Und was ist passiert? Er kann besser schlafen. Etwas von dem, sein Name ist Friedefürst. Die Dinge ihm immer wieder abgeben. Ihr kennt das auch, dann hat man so Dinge, dann dreht man sich auf eine Seite im Bett und was passiert mit den Sorgen? Die kommen auf die gleiche Seite und man dreht sich auf die kommen auch rüber. Jesus abgeben oder auch Bibelverse aufsagen. Und dann kommt wieder Frieden in unser Herz. Wow, ich muss aufhören. Wunderbar. Darf ich euch noch zwei Dinge zeigen aus diesem Vers? Etwas lasse ich jetzt aus. Ein Vers, der mich noch besonders in der Vorbereitung fasziniert hat, ist dieser. Ich habe es bewusst vom Grundtext her übersetzt. Der König, sagt die Sulamit, möge mich in seine Gemächer führen. Mir gefällt das unglaublich gut. Und in unserer sexualisierten Welt würden wir schnell sagen, ja, die möchte, dass sie abgeschleppt wird in sein Bett. Nein. Schaut da mal sprachlich. Der König möge sich mich nicht in ein Zimmer, sondern in seine Gemächer führen. Was heißt das? Ja, wo wohnt denn dein König? Die Sulamit, die wohnte in einer vielleicht Hirtenhütte, die kannte sie. Und der König, der wohnt in einem Palast. Und er möge mich da hineinführen. Ja, was findet man in einem Palast? Schöne Räume mit teuren Bildern, mit wunderbaren Schränken, Kommoden, Gold verziert, mit wunderbaren Teppichen. Das war ihr Wunsch. Der König möge mir seine Reichtümer zeigen. Wenn wir uns diese Sulamit mal vorstellen, die kommt jetzt in diesen Königsplatz zum ersten Mal und die kennt nur Hirtenhütten. Wie hat die wohl aus den Augen geschaut? Der ist wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf gefahren. Die bekam keine Luft mehr. Was? Das ist ja Gold und Verzierung habe ich noch nie gesehen. Und genau so ist es mit Jesus. Paulus sagt den Korinthern, ihr seid durch ihn reich gemacht in allen Stücken. Aber bleiben wir nochmals bei der Sulamit. Der König führt sie jetzt dahin in den Gemächern und sie staunt und bekommt keine Luft mehr. Vielleicht geht er jetzt zu einer Kommode und macht da auf, was es da für ein Reichtum drin hat. Nur eine Kommode, geistlich angeschrieben, unverdiente Gnade. Und er sagt zu ihr, das gehört dir. Und es gehört wirklich dir, unverdiente Gnade. Was kommt uns da in den Sinn? Vielleicht Offenbarung Kapitel 7, wo die unzählbare Schar von Christen vor dem Thron Gottes steht, sei es aus der großen Bedrängnis, die es je gegeben hat. Und dann wird uns beschrieben, dass diese unzählbare Schar etwas ruft mit lauter Stimme. Wir wohnten in der Nähe früher von einem Fußballstadion, Kilometer entfernt von Basel. Wenn die ein Tor geschossen haben in guten alten Zeiten vom FC Basel, haben wir es bis zu uns gehört. Und wenn wir im Fernsehen geschaut haben, war es dann einige Sekunden später, sahen wir es im Fernsehen. Aber der Jubel war schneller bei uns, als der Fernseher das übertragen konnte. So haben die geschrien mit lauter Stimme. Und die Gläubigen, die rufen auch mit lauter Stimme. Und es wird uns gesagt, sie sagen, dass wir hier angekommen sind. Das ist allein unverdiente Gnade. Unverdiente Gnade. Ich lese nochmals diesen Vers. Und deshalb sagt die Sulamit, ich freue mich über dich. Du bist mein ganzes Glück. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Und wir könnten sagen, kein Wunder, dass die Christen für dich schwärmen. Gebt ihr noch ein paar Minuten? Es kommt nämlich jetzt noch ein anderer Ton, der möchte ich euch nicht vorenthalten in diesem Hohelied. Die Sulamit sagt nämlich plötzlich im Vers 6, ich hoffe es klappt technisch, jawohl, sie sagt, schwarz bin ich. Schäme mich, seht mich nicht an, schwarz bin ich. Warum sagt sie das? Das Schönheitsideal von damals, vor allem in den Königshäusern, war eine helle Haut. Und wer keine helle Haut hat, als Königin oder Bedienstete, die haben sich dann hell gepudert oder eben hell gesalbt. Und jetzt die Haut dieses einfachen Hirtenmädchen war verbrannt von der Arbeit auf dem Feld. Sie entstammt also nicht aus standesgemäßem Haus. Sie war keine Königstochter, keine Fürstentochter. Und sie sagt da noch etwas weiter. Sie sagt, meine Brüder zwangen mich, dass meine Haut dunkel wurde. Schwarz bin ich. Schon die jüdischen Ausleger haben das so gedeutet, haben gesagt, diese Schwärze ist für das sündhafte Israel, für den Abfall Israels. Neutestamentlich können wir sagen, Finsternis, Dunkelheit ist immer wieder ein Bild für das Böse, fürs Unrecht, für das, was Gott missfällt. Und jetzt sagt die Sulamit, ich bin deshalb schwarz geworden, weil meine Brüder mich zwangen, die Arbeit zu tun im Weinberg, ich möchte es mal so auslegen, eben in diesem Weinberg, wo das Böse getan wird, wo das Unrecht herrscht. Und dann sagt sie, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Ich lese euch das noch einmal. Wörtlich Vers 6. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten, zwangen mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das kann man auch deuten für unser eigenes Herz. Habe ich nicht gehütet, Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Was wir da wachsen lassen, ist ein Groll an Unreinem, an Dunklem. Und da fließt doch wieder die unverdiente Gnade mit ein. Vers 5, wo die Sulamit dann weiter sagt, schwarz bin ich und doch anmutig. Sie sagt damit, obwohl ich überhaupt nicht zu diesem König passe, hat er mich auserwählt, hat er mich grenzenlos geliebt. Obwohl ich zu ihm gar nicht passe von seiner Herkunft her, gibt er mir eine neue Identität. Was unmöglich ist, ich könnte eigentlich gar nicht Braut werden von diesem König. Das geht gesellschaftlich gar nicht. Aber dieser König hat diese Grenze durchbrochen mit seiner grenzenlosen Liebe und hat mich zur Braut gemacht, hat mich geliebt. Und genau der Gedanke nimmt Paulus auf im Neuen Testament und damit möchte ich auch zur Schlussrunde jetzt ansetzen. Um diese Liebe von Christus erfassen zu können, wir haben es gehört im Lied, der Liebe Höhe ist Golgatha. Aber damit wir diese Liebe von Jesus umfassend erfahren können, sagt Paulus, brauchen wir übernatürliche Hilfe, die so groß ist. Nämlich die Hilfe des Heiligen Geistes. Und deshalb bittet Paulus, ihr seht es da im Epheser 3, Vers 19, sagte, ich bete für euch, dass ihr diese Liebe von Christus immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können, dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, das bei Gott zu finden ist. Das ist mein Wunsch für mich und auch für uns als ganze Gemeinde. Wenn wir diese Liebe immer tiefer verstehen, dann wird unser Liebestank auch immer mehr gefüllt mit dieser Liebe. Und dann müssen wir unsere Defizite nicht kompensieren. Vielleicht mit Leistungen, die wir zur Schau stellen oder indem wir andere Menschen runtersetzen, damit wir besser dastehen oder unser Selbstwertgefühl stabilisiert wird. Nein. Wenn wir diese Liebe von Christus zu uns tiefer verstehen und wir immer mehr darin eintauchen, dann wird diese Liebe auch überfließen. Sogar überfließen auf andere und wir müssen keine Angst haben. Es bleibt immer noch genug für uns. All das, was im 1. Korinther 13 steht, die Liebe ist beispielfreundlich. Und diese Liebe von Christus ist so tief, dass wir damit sogar unsere Feinde lieben können. Die, die uns ins Pfefferland wünschen möchten. Und wenn wir diese Liebe, und darum betet Paulus, immer tiefer verstehen, dann werden wir eingeführt immer mehr in die Vorrechte einer Braut. Was sind die Vorrechte einer Braut, eines Königs? Was sind die Vorrechte einer Braut, eines Königs? Sie hat Vorrechte gegenüber anderen Frauen. Sie darf immer mehr nämlich zur Königin werden. Sie darf zur Königin werden. Sie hat immer mehr Autorität, auch etwas zu bewegen im Reich des Königs. Es gibt viele Geschichten von Königshausen, wo die Königinnen sehr viel bewegt haben im Reich des Königs. Und das ist auch das Ziel des Hoheliedes, dass wir diese Vorrechte, weil wir geliebt sind, von Jesus beanspruchen dürfen. Und das gibt auch uns Autorität, etwas zu bewegen für Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, danke auch für diesen Morgen, für dieses Buch des Hoheliedes. Danke auch für diese Sprache, die uns vielleicht ein bisschen zu blumig ist, ein bisschen zu bunt. Aber danke, dass das, was hier steht, auch Realität ist, was alles, was im Hohelied steht. Dass du als König um deine Braut wirbst, auch um uns geworben hast und wirbst. Und danke, dass auch wir deine Liebe, obwohl wir sie nie erfassen können, ganz immer tiefer erkennen können. Hilf uns dabei, dass wir unseren Liebesdank immer von dir füllen lassen, nicht von anderen Dingen. Dass wir überfließend sein können von deiner Liebe. Und dass wir die Vorrechte als Braut, als Geliebte immer wieder auch beanspruchen können. Jesus, wir danken dir, dass dein Name ein herrlicher Duft bist. Du bist ein wunderbarer Ratgeber, ein ewiger Vater, ein Friedefürst. Wir danken dir dafür und wir wollen immer wieder auch von diesem Duft genießen, auch in der nächsten Woche. Amen.